und überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt. Dann Spitalalltag. Es ist dann schon ein bisschen ein Marathon. Und gleich bin ich jeden Tag dort gehockt, neben dir im Bettli. Und ich glaube immer, das Gefühl, haben erst zu Abend Platz gehabt.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Das mal Gast bei mir, Beat und Evi Metzger. Und ich möchte ganz kurz vorausschicken, warum Evi und Beat bei mir zu Gast sind. Meine Tochter arbeitet in die Vivala und sie hat dort auf ihrer Wohngruppe Mia betreut. Und es geht ein Stück weit auch um Mia. Und Mia wird der dritte Gast sein hier bei uns im Raum. Sie wird uns begleiten während dem Podcast. Bevor wir einsteigen, herzlich willkommen, Evi. Herzlich willkommen, Beat.
Danke vielmals.
Ja, jetzt würde ich einfach mit der Frage einsteigen, wer ist Mia?
Mia war eine unheimlich fröhliche Person gewesen. Sie hat immer strahlen, egal was ihr so im Weg stand ist im Leben. Sie hat von Anfang an nicht einfach gehabt. Und gleich ist sie von Anfang bis zum Schluss, wo sie uns begleitet hat, bei uns dürfen sie, hat sie mögen strahlen.
Ja. Sie ist 2014 auf die Welt gekommen. Und in dem Blog, wo du hast, «Mein Leben mit Mia», hast du geschrieben, «Der Sturm fängt an». Oder? Beat, darf ich dich fragen, was hat denn den Sturm ausgelöst, wo Mia 2014 auf die Welt gekommen ist?
Ja, der Sturm ausgelöst war eigentlich schon vor, im Juli 2014, wo wir dann bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt eigentlich die Diagnose bekommen haben, dass irgendetwas nicht gut ist. Ihre Frauenärztin hat gesagt, es kann nichts sein. Sie sehen einfach, irgendetwas ist nicht ganz optimal, aber ja. Und von dort weg ist eigentlich dann der Sturm in uns wie so ein bisschen ausgebrochen, ja. Was machst du damit? Wie gehst du mit dieser Situation um? Was ist überhaupt? Und dann sind wir dann weiterverwiesen worden zu einem Spezialist, der dann aber auch gesagt hat, ja, sehe ich etwas, aber es könnte von einer Lernschwäche bis zu einer
Schwerbehinderung
könnte eigentlich alles dann sein, ja.
Und das löst natürlich im Kopf Sturm aus.
Das löst im Kopf Sturm aus, ja. Beim ersten Kind.
Mir war das erste Kind. Jetzt weiss ich ja einfach aus ganz verschiedenen Geschichten, wenn es um Behinderung und auch um Krankheiten geht, so die Spursuche auf Diagnose. Oder? Was ist es denn wirklich? Und du schreibst auch da rein irgendwann einmal die Diagnose. Jetzt, ab wann ist es denn überhaupt klar gewesen, dass Mia nicht so leben kann wie wir?
Also ich glaube, es war schon relativ schnell klar gewesen, dass sie wirklich sehr eingeschränkt ist, schon als sie auf die Welt gekommen ist. Man musste sie ja gerade beatmen, wo sie auf die Welt gekommen ist. Man hat sie mir weggenommen und auf die Neo gebracht. Und ja, es ist dann auch von der Körperhaltung her, haben sie uns gesagt, es sehe nicht so gut aus. Man hat sie dann auch nicht können an die Brust nehmen oder so. Sonst ist von Anfang an klar gewesen, der Körper mag schon gar nicht da leisten, was ein einigermaßen gesundes Kind wahrscheinlich machen nach der Geburt. Und dann ist einfach losgegangen, in welche Richtung suchen sie, was der Grund ist, dass es bei ihr so ist. Und ob sie sich daran verbessern oder nicht, das war dann alles noch offen gewesen.
Aber ihr habt noch nicht gewusst, wo Mia noch nicht auf der Welt war, was sie wirklich hat. Also ihr seid in die Geburt reingekommen und habt gesagt, es könnte eigentlich auch alles okay sein.
Also ich bin fest mit dem Gefühl in der Geburt, weil ich eine super Schwangerschaft hatte. Mir ist es immer gut gegangen. Ich habe kein auch das Gefühl in einem Inneren war, nein, das ist jetzt vielleicht einfach eine Möglichkeit, dass sie vielleicht ein paar Schwierigkeiten hat, wenn sie startet. Aber für mich war es lange klar gewesen, mit ihr ist soweit alles in der Ordnung.
Ja. Und dann kommt sie auf die Welt und ich nehme an, du hast dabei sein.
Ja, ich bin dabei gewesen, ja. Und dann, ja, ist sie mir, als sie auf die Welt kam, ist sie nicht sofort die 2-3 Schwestern weggenommen und dann sie hat noch geblutet und ich bin so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Ja, bist bei der Tochter, bist bei der Frau und dann ja, sind sie mal mit mir retten gekommen und ja, sie haben jetzt müssen dort hin und in die Neonatologie. Und ich habe dann können mit und haben sie müssen allein lassen. Es ist, ja, gerade der Moment war nicht so optimal gewesen, ja.
Ja. Aber wann ist es denn überhaupt klar gewesen? Jetzt haben wir schon eine Situation mit unserer Tochter, die nicht üblich ist.
Ich glaube, das ist so Also bei mir ist es so fließend gewesen. Mhm. Zuerst eben der Juli, wo es gesagt hat, ist etwas nicht gut, dann machst du mal die Gedanken. Und dann bei der Geburt, wo es dann auch sagt, oder wo du dann siehst, es ist etwas nicht gut, das ist schon mal die nächste Stufe. Und dann nachher, im Nachhinein, wo sie dann herausgefunden haben, was denn genau das Problem ist, ist dann wieder die nächste Stufe. Und sie haben uns dann auch immer Hoffnungen gemacht, von wegen, ja, sie trinkt dann vielleicht schon und ja, sie kann dann vielleicht schon etwas bewegen. Und dann ist Physio noch da gewesen, wo sie probiert haben, eben mit den Ärmeln dann und den Händen etwas zu machen. Und ja, und du bist dann da und denkst, ja, also, ich weiss es nicht, aber ich sehe da nicht so, dass da etwas geht, oder? Und darum ist es eben nicht der Cut quasi. Von jetzt an haben wir gesehen, dass etwas das schwerwiegend ist. Oder, ja.
Ja, ich habe ja beschrieben, oder du hast auch gesagt, so der Sturm im Kopf. Oder? Ich weiss nicht und es kann gleich etwas sein. Auf der einen Seite die Hoffnung, es kommt alles gut. Und dann auf der anderen Seite, ui, wie du ja jetzt wirklich auch eindrücklich beschreibst, es ist nicht wirklich so gut. Man spürt ja das Ältere. Hat es denn den Sturm während der Geburt noch mehr im Kopf angetriggert? Oder hast du das Gefühl gehabt, ah, das kommt ganz sicher gut? Ich hatte ja eine gute Schwangerschaft gehabt. Es hat ja nicht von deinem Körpergefühl irgendwo etwas dagegen gesprochen. Oder? Bist denn du überrascht gewesen, dass man dir nachher einfach das Kind weggenommen hat? Oder hast du mit dem auch ein Stück weit gerechnet?
Also ich glaube, in dem Moment war eh alles ein bisschen zu viel gewesen. Also als ich dann gemerkt habe, sie schnauft nicht, da hat man dann gemerkt, wie man sie nur schon ein Räumchen weitergenommen hat und dann beatmet hat. Das war schon so der erste Moment gewesen. Und dann, wo es geheißen hat, mal, sie muss in die Neo, ist für mich dann eigentlich schon klar, okay, nein, es läuft glaub, nicht ganz so, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Und gleich, glaube ich, im Hintergrund hat man sich halt vielleicht schon auf den schlechtesten Fall eingestellt. Also im Nachhinein bin ich froh, hat die Frauenärztin etwas gesehen und hat uns im Grundsatz da auf den Weg gegeben. Wäre ich ohne die Einschätzung von ihr, es könnte nur eine Lernschwäche, aber es könnte auch eine volle Einschränkung sein, wäre ich wahrscheinlich viel mehr überrumpelt gewesen. Es war alles viel gewesen, es war sehr emotional gewesen, aber sie nachher zu sehen und nachher auf die Neo zu gehen und sie in den Arm nehmen, ich glaube, der relativiert für den Moment, was alles kommt, was alles vielleicht schwierig wird. Von dem, was man sich erhofft, wenn man ein Kind überkommt, ist das völlige Gegenteil. Wir müssen, ich denke jetzt blöd, wir sind fast Pflegefachfrauen oder ich bin Pflegefachfrau geworden in kürzester Zeit. Wann muss ich alles berücksichtigen bei ihr? Und hätte selber gesagt, ich kann das gar nicht. Hätte ich die Wahl gehabt, zu entscheiden. Ich hätte müssen, wir hätten das müssen und wir haben es gemacht für sie. Und dadurch, sie gleich, trotz aller Einschränkungen, die sie gehabt haben, die gewisse Ruhe und die gewisse Freudigkeit von Anfang an ausgestrahlt hat, hat sie uns dann auch ein bisschen die Angst vielleicht genommen, von was kommt noch. Weil sie uns auch nie haben können sagen, was für Möglichkeiten sie wird haben. Ja, gewisse Positivität gibt man immer mit als Arzt. Glaube ich, ist es so Schritt für Schritt gewesen, wo wir genommen haben, auch im Spital, dass wir dann irgendwie das Gefühl haben, also wir wissen nicht, was kommt, nicht wie bei anderen. Und auch die Gegebenheit, dass sie dann noch bleiben müssen, wo ich aus dem Spital gehen konnte, war dann wieder der nächste Cut gewesen für mich. Mhm. Also ich bin heim und ich musste sie dort lassen.
Ja.
Und ich glaube, das war auch das Schwierigste gewesen dann.
Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Ja. Wirklich, das Kind bleibt dort in meinem Spital und mir geht selber heim. Du hast noch gesagt, Beat, für dich sei es wie irgendwie auch klar gewesen, wo das Kind auf der Welt war. Und mit der Ärmel hast du vorne beschrieben, ist für dich da schon klar gewesen, mein Kind hat etwas?
Ja, ich habe da. Das ist vielleicht so ein Selbstschutz, dass man halt immer. Also ich bin so, dass ich dann von einem schlimmeren Fall ausgehe. Und bin dann positiv überrascht, wenn sie irgendetwas hätte können, dann nachher. Wenn sie etwas gelernt hat, wenn sie zufrieden war, wenn du gemerkt hast, mal, das nützt etwas. Und, aber ich bin wirklich immer halt immer vom Schlechteren ausgegangen. Ja. Nicht, dass ich dann auf einmal verletzt werde, quasi, jetzt geht das immer noch nicht, oder es kommt nicht, oder sie verliert wieder etwas. Und ja.
Ja. Jetzt ist die mir auf der Welt gewesen. Aber sie hat nicht können heim, so wie man es sich vielleicht gewöhnt und ins Kinderzimmer, wo noch vorbereitet haben, sondern haben sie im Spital lassen. Was haben sie denn dort für Informationen gehabt? Also haben sie so ein bisschen gewusst, auch ihr müsst mit dem rechnen? Weil ich habe ja gesehen, denn auch in den Erzählungen vom Blog ist es relativ noch lang gegangen, bis es klar war, da ist es. Auf welche Spurensuche sind sie denn überhaupt gegangen? Was macht man denn da als Eltern, wenn man in einer solchen Situation ist?
Also ich glaube, das Beste, was uns passiert ist, in dem Moment der Facharzt, den wir hier hatten, der ist sehr auf uns eingegangen als Eltern. Also der hat, ich weiß nicht, ob er selber Kind hat oder nicht, aber ich habe so das Gefühl gehabt, er probiert uns recht gut abzuholen. Er hat keine Versprechungen gemacht und nichts, aber er hat uns probiert, so weit wie nötig zu informieren. Und dann sind wir ja als Kispi überwiesen worden und dort haben wir wieder andere Fachärzte bekommen, wo die Diagnose dann gestellt worden ist.
Ja.
Und bis dorthin habe ich mich eigentlich doch sehr gut abgeholt gefühlt, auch von allen Frauen, die mich ja betreut haben, dass wir uns immer versichert haben, wenn irgendetwas ist, melden wir uns auch, dass ich überhaupt das Gefühl hatte, ich kann heimgehen. Das hat mich sehr gut gedacht. Der Cut nach dem Kinderspital ist für mich dann wieder ein bisschen härter gewesen. Also nicht von den Pflegefachfrauen, aber der Facharzt, den wir nachher hatten, hat sich sehr bemüht. Aber das war dann wirklich fachbezogen gewesen. Und eben, wir sind zuerst mal älter geworden, wir haben überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt. Den Spitalalltag, also jeden Tag im Spital sein. Ich selber war auch noch nicht so fit nach der Geburt, weil ich noch Blutungen hatte und musste mich so zuerst noch zunehmen und alles. Und gleich bin ich jeden Tag dort gehockt, neben ihrem Bettli. Haben wir so zuschauen, wie sie Blut abzapft bekommt und die untersucht gemacht werden. Es ist dann schon ein bisschen ein Marathon. Und ich glaube, immer das Gefühl, haben erst zu Abend Platz gehabt, wenn ich dann wieder heim bin. Weil im Alltag mit ihr, da hat man probiert zu lernen, was sie einem alles zeigen. Nebst den Sachen, die man sonst lernen müsste, wenn man ein Baby hat. Und all die Fachsachen. Wie gibt man ihr Essen? Auf was muss man schauen? Auch die Erstickungsgefahr, die sie ja dann noch hatte, wie sie nicht recht können schlucken konnte. Ja, also es sind so viele Sachen miteinander und die Fachärzte machen einem dann das Leben in dem Moment echt nicht einfacher.
Wenn Sie in einer solchen abstrakten Sprache sind, weil Sie sehr akademisch beurteilt und wenig dann auch so das Emotionale auch zu den Eltern haben, also ist das so der Punkt?
Ja, es geht viel um Fakten, es geht viel, und es ist viel Theorie. Also man macht Step by Step, sie schlagen einem vor, was man alles hat, was man alles könnte. Und es war dann immer so ein bisschen unsere Entscheidung. Ja, was machen wir jetzt? Und als Laie und als Eltern, ich fand das unheimlich schwierig. Und ich war immer froh, gewesen, sind wir zwei bei allen Entscheidungen immer gleicher Meinung gewesen. Wie wenn wir weitergehen. Wäre das nicht, wäre es noch viel schwieriger, um überhaupt die Situation im Spital können, zu akzeptieren. Die Situation, dass das eigene Kind nicht gesund ist, zu akzeptieren. Einen Fall haben wir noch gehabt, mit einer stellvertretenden Ärztin, die dann auch uns mal die Untersuchung machen bei der Mia. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müssen mit uns sonst noch reden. Und hat uns dann in ein Sitzungszimmer genommen. Und dann sind vier Ärzte hingeschaut und wir zwei. Und wir haben weder sie gekannt, nur die anderen Ärzte. Und dann hat sie gesagt, also wir müssen uns jetzt auch mal noch überlegen, wenn jetzt Mia irgendwie einen Anfall hat oder etwas, ob wir sie überhaupt reanimieren oder nicht. Und ich bin dort geguckt und unser Kind war, ich weiss auch nicht, ein paar Wochen alt gewesen. Dort hat es mir das erste Mal dann wirklich einfach den Nuki ausgegeben. Ich bin sehr, ich höre gerne zu und mache mir dann meine Meinung. Und dort habe ich gesagt, also ich fände das echt einfach nicht okay. Also da könnte man anders machen, wenn man von uns so etwas will, dass man da hinhockt und zuerst vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum das jetzt die Frage mal aufkommt. Von Anfang an war klar gewesen, bei der Mia ist es schwierig mit dem Schnaufen. Dann haben sie es auch schon in der NEO gesagt. Und sie kommt und hat gesagt, sie will heute eigentlich wissen, reanimieren, ja oder nein.
Und also komisch auf der Welt schon mit dem Tod vom Kind müssen auseinandersetzen und eine Antwort geben. Ich würde dich noch gerne fragen, Beat, wenn ich mich mal erinnere, wo mein Sohn und meine Tochter auf die Welt gekommen ist und meine Frau gut versorgt ist und alles ist okay gewesen, bin heimgefräset und den Telefon in die Hand genommen und gesagt, hey, yes. Wie ist es denn dir gegangen? Du hast ja nicht können jetzt einfach heimgehen und sagen, hey Jungs, wir gehen ein Bier trinken, alles gut gegangen. Du hast ja noch müssen etwas anderes kommunizieren.
Also es ist so gewesen, dass die Familie jetzt eigentlich schon gewusst, dass irgendetwas nicht gut ist. Und die engsten Kollegen eigentlich auch. Gell?
Mhm. Also ihr habt jetzt, vor der Geburt aufgrund schon, von dieser Diagnose hast du schon gesagt, hey.
Wir sind mit dem schon von Anfang an offen umgegangen und haben gesagt, es ist etwas nicht gut. Wir wissen nicht, was, aber es ist etwas nicht gut. Es kann alles sein, wir wissen es selber nicht mehr. Und wir haben ja bei uns im Dorf, ist so, wir sind beide in der Turmverein, ist es so, dass eigentlich noch ein Bäumchen gestellt wird vom Turmverein. Mit einem Defeli oben dran, mit dem Namen und das Fest haben wir alles super durchgezogen. Und es hat eigentlich jeder, der im Fest gewusst hat, dass etwas nicht gut ist mit mir. Aber wir sind halt, ja, wir sind immer mit dem offen umgegangen. Und Mia, für uns ist klar, Mia lebt und Mia ist da. Und wie denn Mia dann schlussendlich rauskommt, wer da für eine Persönlichkeit wird, ja, weisst du dann von Anfang auch nicht. Und gleich haben wir gedacht, wir gehen genau so gleich auf das Kind zu.
Mhm. Und jetzt ist ja Mia längere Zeit im Spital gewesen, also auch als andere Kinder. Da hat es Untersuchungen gegeben, da hat es Abklärungen gegeben, da haben wir auch geschaut, wie sieht jetzt wirklich auch ihre Körperlichkeit, ihre Physik aus. Wann hat er denn die Diagnose bekommen? Und vor allem, was natürlich jetzt auch interessiert, was ist denn überhaupt für eine Diagnose und was heisst das?
Also ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, so aus dem Kopf. Für mich ist es einfach gefühlt, sind es fast 1,5 bis 2 Monate gewesen, bis wir gewusst haben, was ist.
Und in dieser Zeit war mir immer im Spital gewesen, und wir sind immer hin und her pendelt zwischen dem Kispi und daheim.
Du bist auch am Morgen mit dem Zug gegangen und ich bin nach dem Arbeiten bin ich dann auf Zürich und dann sind wir miteinander heimgefahren eigentlich. Ja. Und so haben wir gleich noch etwas miteinander gehabt, wir sind beide bei mir gewesen. Wir haben aber gleich können da am Abend daheim miteinander das Ganze wieder verarbeiten und darüber reden, darüber brüllen, was halt auch war. Ja. Und so, ja, mal ist schon eine strenge Zeit gewesen, auch gerade wo wir gependelt sind.
Mhm. Und wo die Diagnose gestellt worden ist, ist ja gleichzeitig auch rausgekommen, es ist unheimlich selten. Also, ich glaube, es gibt etwa 500 Fälle.
Weltweit, ja.
Weltweit. Also so selten ist die Krankheit, die Mia mit sich getragen hat. Also wir haben noch gar nicht gesagt, was sie eigentlich für eine Diagnose hat. Wie heisst denn die Krankheit? Also ich sehe es auf dem Blog. Wer mag das?
Pyruvatie, Dehydrogenosemangel oder irgendwas.
Ja, nicht schlecht. Ja, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Ich müsste es ablesen. Und sie haben uns dann einfach erklärt, dass es darum geht, dass sie wie Kohlenhydrate nicht keine Energie umsetzen, darum ihren Körper in dem Sinn wie auch Muskeln und alles andere, was es braucht, um überhaupt können essen, trinken, sitzen, geschweige reden, dass sie das wie nicht selber kann. Und die einzige Lösung ist eine ketogene Diät, wo sie dem ein bisschen könnte unterstützen, dass das, was sie hat, bleibt und vielleicht eine Verbesserung möglich ist. Aber mir hat man auch schon, wenn man sie aufgenommen hat, man gemerkt, sie hat keine Körperspannung eigentlich von sich aus. Und selbst zu hören, ich weiß es nicht mehr, aber ich bin dann eben auch nicht so, dass ich mich dann an der besten Version festhalte, sondern denke, Mittelmass wird etwa das sein, was vielleicht möglich ist. Und sich dann auf das einzulassen, was das bedeutet für den Alltag, also wo man sie dann auch heim dürfen, habe ich, glaube ich, in dem Moment noch nicht ganz realisiert, dass die ein 24-Stunden-Job ist. Und zwar Tag und Nacht, wegen dem Verschlucken, wegen dem Schnaufen. Ja. Und wir uns ab dem Moment, wo sie heimgekommen ist, eigentlich täglich abgewechselt haben, wer hat Nachtdienst, ich habe den Tag gemacht.
Also du und der Beat. Ihr habt wie so ein Team müssen bilden, wo es ums Leben von der Mia geht.
Ja,
es ist darum gegangen, wer schafft wann im Geschäft, wo der Mutterschaftsurlaub fertig ist. Der andere musste dann schauen, in der Nacht oder am Tag, je nachdem hat man uns abgewechselt. Oder manchmal, wenn es schlimm war, hat man sich sogar in der Nacht abgewechselt, wenn sie wieder mal nicht geschlafen hat und neben dir immer ein bisschen gemödelt hat. Und dann war man so angespannt, da haben wir ein paar Mal erlebt, dass dann hat man gesagt, du komm du schnell schauen. Und dann ist entweder Evi oder ich daneben hingelegen und das Kind hat 10 Minuten später geschlafen. Weil es einfach gespürt hat nebendran, meine Mami oder mein Papi ist so angespannt und dann nachher ist jemand gekommen, der entspannt war und das Kind ist nachher, das ist unheimlich interessant gewesen, um das zu beobachten. Und das war manchmal der Fall gewesen, ja.
Also Mia, ich finde halt einfach kein anderes Wort, aber sie ist schwerst behindert gewesen.
Ja, das ist richtig.
Das darf man so sagen.
Sie hat nicht können sitzen, sie hat nicht können den Kopf lupfen im Liegen. Also ist eigentlich, mit 4 ist sie immer noch wie ein Baby gewesen. Sie hat nicht können reden. Sie hat mit ihrem Lachen hat sie uns können sagen, passt es ihr oder passt es ihr nicht. Das war eigentlich unsere Kommunikation, die wir mit dem Mia hatten.
Ja. Jetzt haben wir ja eine unglaublich intensive Zeit gehabt, wo Mia heimgekommen ist. Jetzt ist natürlich auch ihr im Mittelpunkt von dem Gespräch, oder? Und Mia ist jetzt wie noch ein an einem anderen Ort. Was hat denn da mit euch gemacht? Also das ist ja nicht eine einfache Situation. Das verändert ja eine Beziehung, eine Partnerschaft. Also ich würde da nicht irgendwo zu nahe leben, aber wenn ich mir das vorstelle, ist ja nicht einfach Glück auf dieser Seite, wo das Kind ergänzt, sondern da gibt es wie noch andere Fragen.
Ja, aber ist das nicht normal, wenn du ein Kind bekommst, dass halt dein Alltag von 0 auf 100 verändert wird?
Mal schon, aber weißt du, wenn ich auch zulasse, und das war schon noch eindrücklich, ihr habt ja wie mehr müssen als über das Mass von, und ich bin Seelsorger, ich bin Coiffeur, ich bin Arzt, ich bin, ihr habt noch viel mehr, oder? Ihr seid dann wie die Spezialleute da drinnen, oder? Also, ihr müsst lernen, Sachen von Pflege, von Betreuung, von Sachen, wo, hat sie Sonden gehabt, oder? Habt ihr denn müssen?
Also, sie hatte Sonden gehabt, fürs Essen. Und beim Essen war es auch so, dass sie es wirklich nicht immer bei sich behalten hat. Also man hat sehr viel Zeit investieren müssen, um ihr überhaupt ein bisschen Essen, das man haben können, geben. Das hat man über eine halbe Stunde verteilen müssen. Sonst, wenn man ein bisschen pressiert hat oder gewusst hat, eigentlich müssen wir jetzt ein bisschen vorwärts heben, dann hat das liebe Kind dann das halt einfach wieder alles rausgekötzelt. Dann war der ganze Spass für nichts gewesen. Und bei der ketogenen Diät geht es darum, dass der Zuckerwert und alles stimmt. Dass sie überhaupt von dem profitiert, was wir dann gemacht haben mit dem Essen. Und ich glaube, das Schlimmste war schon so ein bisschen, der neue Alltag mit ihr als schwerstbehindertes Kind zu Hause, gleichzeitig arbeiten, gleichzeitig, wir haben immer geschaut, dass beide gleich in den Verein können, also wir haben uns abgewechselt und dass wir zwei eigentlich wirklich das Zweite uns so aneinander eigentlich können vorbei organisieren und dank der Familie, also da muss ich auch sagen, dank der Familie, wir haben eine super Freundschaftsreise um uns herum, dass das irgendwie verhebt hat. Ich weiss heute nicht mehr genau, wie. Wenn heute unser Kind, der Junior, den wir jetzt auch haben, tief, eine Nacht nicht schläft, bin ich am nächsten Tag am Arsch. Und ich weiss nicht, wie wir da vorher 4,5 Jahre gemacht haben mit der Mia, wo ich, also ich würde schwören, nur die Tage, wo wir nicht im Haus waren und ich sie nicht gehört habe, durchgeschlafen habe. Und sonst nicht mit der Mia. Weil wenn ich sie gehört habe, auch wenn er dran war, also bin ich verwacht und das hätte einfach müssen funktionieren. Ich bin 40% dann wieder arbeiten, aber irgendwie ist es einfach gegangen und ich...
Ja, du funktionierst einfach, das ist dein Auftrag, das ist dein Kind. Wir haben auch nie nachgefragt, müssen wir jetzt das machen?
Das war auch nie das Thema gewesen, was machen wir da überhaupt?
Nein. Erst dann, wo dann der Yves auf die Welt gekommen ist und dann auch mehr verlangt hat, dann haben wir uns mal überlegt, kommen wir am Yves denn gerecht? Oder weil wir halt so viel Zeit haben müssen für mich investieren. Und die Yves ist so ein pflegeleichtes Kind gewesen. Das war unser Glück gewesen. Der hat geschlafen, der hat durchgeschlafen, der hat allein gespielt, der hat einfach Freude gehabt, ist er da und hat gemacht und auch mit der Mia. Und ja. Mhm. Dort hat es einfach gepasst. Und dann irgendwann ist halt gleich, wo er dann zwei war, hat man dann gleich gemerkt, mal, er wollte ein bisschen mehr machen. Und dort sind wir dann nachher eben mit dem Vivala in Kontakt gekommen. Oder zuerst mit der Spielgruppe, wo sie dürfen, einen Tag gehen, wo wir uns halt dann wirklich für den Yves dann halt können Zeit nehmen
können. Jetzt würde mich auch noch interessieren, hat denn Mia Schmerzen gehabt in dieser Zeit? Also, oder wenn ich zulasse, dann also, da komme ich so ein Klos über, oder? Und denke ich, hat das kleine Kind, hat sie, wenn sie keinen Atem hat oder wenn sie schwer tut, hat mit Schnaufen und weiss man da auch? Das
ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass ihr viel nicht so gut gegangen ist und dass sie in einer gewissen Art wahrscheinlich Schmerzen oder vielleicht auch Ängste hatte. Wie zum Beispiel eben zur Nacht hat sie viel gebrüllt. Also ich glaube, so etwas Einschlafen ist sehr schwierig gewesen. Wir haben irgendwann dann auch mit Medikamenten müssen nachhelfen, dass sie kann schlafen kann, dass sie mal ausruht. Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass sie ihr aber in der meisten Zeit gut gegangen ist. Also, wie er vorher gesagt hat, wenn sie gelacht hat und wenn sie. Sie hat auch einfach ein bisschen vor sich hin. Ja, nicht reden, aber so sie hat so ein Gaggere gehabt, wo man gewusst hat, es ist alles gut, auch von weitem. Glaube ich schon, dass sie ihr auch größtenteils gut gegangen ist. Aber es hat sicher auch die Phasen gegeben, wo sie körperlich wahrscheinlich schlecht gegangen ist mit all ihren Gebrechen, die sie hatte. Aber auch als Eltern das können zu verifizieren, ist unheimlich schwierig. Also wir hätten schon so viel müssen für sie entscheiden, wo man für sonst eigene Kinder nicht entscheiden muss, zum Glück. Dass man vielleicht auch gewisse Sachen gar nicht zu fest in der Frage, sondern eben einfach im Alltag probiert zu regeln.
Habt ihr denn Erlebnisse gehabt oder Erfahrungen gemacht, wenn ihr zum Beispiel mir die Arme genommen habt, dass sie sich zum Beispiel gelöst hat oder dass der Atem besser war? Habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Ich frage dann eben noch, was bedeutet das denn für die Fachleute, oder? Also, interessiert mich, oder? Wie nah dürfen denn Fachleute gerade in diesem Bereich sein? Habt ihr solche Erfahrungen gemacht in eurem Alltag?
Es war unterschiedlich gewesen. Manchmal eben, hat man sie die ganze Nacht umgedreht und es hat nichts genützt. Und manchmal, wenn man sie aufgenommen hat, dann hat man wirklich gemerkt, dass es sie beruhigt oder dass etwas geht, ja, die körperliche Nähe. Aber ja, es ist...
Ich finde es auch noch schwierig zu sagen. Also es ist auch das Beispiel, wo du gesagt hast, die Nacht, wenn du selber nicht mehr in der Lage bist, um dich abzuholen und sie abzuholen, dann hätte der andere meistens besser können. Ich denke, manchmal hat sie im Alltag hast du es gemerkt, wenn sie wirklich immer rumgeknurrt und brüllt hat, dann hätte sie einfach auch raus wollen. Also ich glaube schon, dass dann vielleicht zum Teil Signale gewesen sind, so, jetzt bin ich wieder mal dran, nehmt mich raus. Aber körperlich, wie sie halt wirklich, wie soll ich sagen, nie so mega angespannt war und man gespürt hätte, dass sie hat können gehen lassen und sie halt grundsätzlich nicht so Spannung hatte, ist es eben noch schwierig zu sagen, ob wir dann grossen Einfluss haben. Aber ich glaube, sie hat so auf ihre Art schon gefordert, so, jetzt will ich wieder zu dir oder bei dir sein oder um vielleicht da auch finden, wo ihr in dem Moment gefehlt hat. Aber ich glaube, es ist bis zum Schluss nicht gelungen, zu sagen, nein, da will sie jetzt wirklich oder da bringt er wirklich etwas. Ja. Es war ein Austesten gewesen, zum Glück auch mit Physio und wer man alles im Haus hatte. Ja, manchmal findet sie Sachen super lässig. Am nächsten Tag hat sie super nicht lässig gefunden. Es ist so halt wie vielleicht bei anderen Kindern auch, die auch nichts haben und einfach den Stinkmann haben. Oder ich weiss es auch nicht. Hat sie auch gehabt. Also, aber ich glaube, da haben wir uns auch gar nicht zu fest versteift mit so Sachen, sondern wir haben einfach probiert, das Bestmögliche für alle Beteiligten zu finden. Und manchmal war es auch einfach auch gewesen, wo der Evening da war, wenn er ein bisschen neben dir gelegen ist. Also das war dann für sie wie auch okay gewesen. Also man hat dann vielleicht schon da auch gemerkt, dass so, wie soll ich jetzt sagen, es ist viel isoliert halt schon irgendwo gelegen, weil wir ja müssen auch richtig stellen, dass sie sicher nie jetzt runtergefallen, wo sie ja nicht wirklich können drüllen, hat sie manchmal den Spagat geschafft, dass sie sich irgendwie umgeknuscht hat und irgendwo hätte können runterrutschen, ist sie auch vielleicht so dann immer ein bisschen eingrenzt gewesen, wenn man dann mit dem Yves zusammen dann eher mal hätte können sagen, ja, der hockt dann eben dran und ja.
Also für euch war die Mia eine Persönlichkeit gewesen, oder? Wo wir auch Entwicklungsschritte entdeckt haben. Und wenn es nur ganz, ganz kleine gewesen sind und vielleicht für Fremde oder für Außenstehende gar nicht können wahrgenommen werden können, höre ich da richtig raus? Oder sind da. Es war immer alles gleich gewesen bei der Mia?
Nein, ich glaube schon, sie hat gewisse Entwicklungsschritte können machen. Und auch der Teil, wo sie dann wirklich hat dürfen ins Vivala gehen, wo sie ja dann auch über Nacht weg war, ist für sie und für uns ein unheimlicher Schritt gewesen. Also, wo wir dann gemerkt haben, wie sie auch aufblüht, wenn wir nicht dabei sind. Oder wenn man dann eben auch nachlesen durfte, in den Büchern, die geführt werden, oder wenn man sie wieder abgeholt hat und auch Lisa erzählt hat, was alles gemacht haben mit ihr, was wir ja gar nicht auf die Idee gekommen wären, das auf die Autowäsche oder was weiß ich. Wo man dann auch gemerkt hat, mal, sie kann auch da völlig in dem können aufblühen. Also, das ist für uns, ich habe das super schön gefunden. Und für mich ist es so eine richtige Entlastung gewesen, zu merken, sie kann sich auch bei anderen wohlfühlen. Sie kann auch bei anderen die Freude auch teilen, dass die von außen merken, mal, es geht ihr, glaub, gut. Nebst allem anderen, wo man noch mal schauen. Ja.
Man sagt schon, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist das für Familie sowohl ein trennender Moment, wie auch ein verbindender Moment. Oder? Das trennt vielleicht von Kollegen und Kollegen, die kein Kind haben. Oder? Was sollen wir jetzt mit Kindern? Und ich gehe immer um das Kind und jetzt redet jetzt über Pampers und über Hygiene und was weiß Gott, Hygienellen und so. Das interessiert uns nicht. Aber es verbindet mit anderen, die auch Kinder im gleichen Alter haben. Wie war es denn bei der Mia gewesen? Das war ja auch ihr erstes Kind gewesen. Ist das ein rein trennender Moment gewesen? Oder hat es auch Verbindungen gegeben, die noch vielleicht gar nicht denkt, dass es da gibt?
Es ist schon so, dass eben, wie wir halt schon relativ offen mit dem Gebrechen von der Mia umgegangen sind, im Dorf jetzt bei uns, wir sind viel mit der Mia spazieren und dann hat man wieder Leute getroffen, die haben in den Wagen hineingeschaut, die haben die Mia kennt, oder dann ist mal ein Dorffest, wo sie auch dabei war. Und dann haben sie, gerade von unserem Verein, dann haben sie rausgenommen und umgetragen. Also wie ein normales Kind. Und ich glaube nicht, dass wir da einen grossen Unterschied gemacht haben, von wegen Kind, oder? Wie sie halt Mia ein speziellerer Fall war, ja.
Also, wir haben nie eine Ausgrenzung erfahren, durch das, dass Mia jetzt die Krankheit hat.
Ui, nein, zum Glück nicht. Und ich denke vielleicht auch wegen dem Blog, den ich von Anfang an angefangen habe zu schreiben. Weil ich auch gesagt habe, es ist zugänglich für jedermann, der es interessiert. weil ich dann auch die Geschichte nicht immer haben müssen erzählen. Und eigentlich im Dorf wirklich jeder gewusst hat, um was es ein bisschen geht, auf was man ein bisschen achten muss. Und die haben wollen, sind auf sie zugegangen. Und ich habe das unheimlich geschätzt. Also auch Freundinnen von uns, die sie über Nacht genommen haben, dass wir mal durchschlafen können. Glaube ich, dass bei uns da eigentlich viel verbindender war, weil man das vielleicht kennt. Also ich habe in dieser Zeit auch viel anders gelesen und ich bin eigentlich manchmal echt schockiert gewesen, was andere durchmachen müssen. Dass man mal allein ist, dass niemand mehr will oder dass vielleicht sogar ein Götti sagt, sorry, ich bin nicht mehr Götti, weil das Kind behindert ist. Und ich habe so das Gefühl, man sagt, man braucht ein Dorf zum Erziehen. Bei uns war das Dorf wirklich da gewesen. Auch wenn wir mal einen Anlass hatten vom Verein, hat es wirklich immer wieder irgendjemand gegeben, ja, soll ich schnell den Mia schauen?
Also dann sagen wir doch noch, was das für ein Dorf ist. Also immer das schon. Ja. Jetzt zügeln wir nachher alle dort einsetzen. Alle, die irgendwo Kinder haben, die sagen, wir brauchen irgendwo. Wo hat denn die Mia aufwachsen?
In Eschins, am schönen Untersee. Ja. Haben wir eigentlich das Glück wirklich gehabt, dass auch durch die Vereine die Offenheit da war gegenüber ihr. Und wir so auch sie eben alles mitgenommen haben. Den Trubel hat sie bis zu einem gewissen Grad auch vertreibt. Ich glaube, sie hat es auch lässig gefunden. Irgendwann ist dann einfach fertig gewesen. Und dann haben wir dann halt müssen gehen. Aber das, was gegangen ist, haben wir dann auch probiert, wirklich zu machen. Wir haben schon in anderen Sachen viel müssen zurückstecken. Also wir haben nicht mehr viele Ausflüge einfach ins Blaue können machen. Wir mussten wissen, wie lange. Wir mussten mitnehmen, das Essen. Wir mussten überlegen, wie lange kann sie liegen, sitzen, wenn wir Auto fahren? Weil im Auto war einmal so ein Thema, dass sie sich verschlucken kann. Und da ist unser Alltag sehr routiniert. Aber im Dorf und zu Hause war es dafür vielleicht umso präsenter gewesen oder auch dann möglich gewesen. Dank allem rundherum, ja.
Und jetzt hast du vorhin erzählt, so eine kurze Sequenz, Vivala.
Mhm.
Also Vivala ist eine Sonderschule mit einem Erwachsenenbereich in Weinfelden, wo spezielle Angebote bietet, auch für Kinder wie Mia. Und du hast wieder gesagt, Lisa, das ist Gruppenleiterin von dieser Gruppe, wo Mia dann nachher auch hätte können sein. Was hat das für euch bedeutet, dass auch ein Kind in so eine Spezialinstitution gehen? Und du hast noch gesagt, auch über Nacht, oder? Das ist dann nicht mehr da gewesen. Erstens, warum ist das passiert? Was war die Motivation, diesen Schritt zu machen? Und was hat das bei euch ausgelöst?
Also ich glaube, der Start war, dass es ein neues Angebot gegeben hat, dass man einmal im Monat, einmal im Monat hat im Vivala können Kind ein Wochenende abgeben. Das ist über die Spielgruppe, wo sie war, hat man uns da gesagt, dass die Möglichkeit besteht. Und das ist zwar eine andere Institution, die das angeboten hat, aber im Vivala hat man dürfen die Räumlichkeiten nutzen. Und da haben wir dann, ich glaube, ein halbes Jahr etwa, haben wir das genutzt, wenn es gegangen ist, um die Auszeit für uns zu bekommen. Und irgendwann ist dann das Thema aufgekommen, sie ist eigentlich noch ein bisschen zu jung für das Vivala, aber man würde es vielleicht allem für sich mal prüfen können, ob es gleich schon möglich wäre, dass sie könnte im Vivala gewisse Tage den Kinski besuchen und auch eine Nacht.
Zwei. Also zwei. Am Anfang zuerst eine und nachher zwei.
Ja, genau. Könnte dort bleiben. Und ja, der Moment, um dann zu überlegen, gibst sie weg oder gibst sie nicht weg, der ist schon nicht so einfach. Einerseits, wie man das Gefühl hat, man schiebt sie ab, muss ich ganz ehrlich sein. Und andererseits haben wir gleich auch müssen sagen, vielleicht ist es auch etwas, wo sie profitiert. Weil halt die Leute ganz anders mit ihr sind und umgehen, sie fördern. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, gleich, relativ gleich, haben wir gesagt, wir klären mal ab, ob es möglich ist. Und haben dann auch vom Vivala wirklich, also, das war super gewesen. Von Anfang an, hat man uns gezeigt, wie das da jemand stattfinden würde, welche Möglichkeiten bestehen. Und das einzige Abschreckende, was dann war, wo man dann gesagt hat, wir würden sie gerne geben, ist halt auch die Situation, dass sie eben wegen dem Versticken. Und dann ist Katja, die zuständig war, um auch zu klären wegen der Nacht, hat dann gesagt, ja, wir müssen wissen, dass wir Mia würde animieren würden. Wenn der Fall eintritt, dass sie keine Luft mehr bekommen.
Also dann würden wir das kommen.
Genau, das ganze Prozedere wird das standardisiert, oder? Und wir haben uns dann da überlegt und haben dann ihr gesagt, eigentlich wollen wir das nicht.
Das steht ja auch im Blog, oder? Es steht irgendwo Reha, nein, oder? Ja. Wo ihr ganz klar gesagt habt, das wollen wir nicht. Aber da ist in der Organisation Vivala wie eine Grundrahmung, wo sie sagen, und das machen wir.
Ja.
Und das hat gebrochen zu eurer ganz persönlichen Haltung der Mia gegenüber.
Ja, wir haben dann ein halbes Jahr vorher haben wir durch einen Kontakt, den wir im Kinderspital hatten, von einer, die Frau hat auch zwei Mädchen, Zwilling, ja, und eine Mädchen ist auch schwer behindert. Und mit der sind wir ein kleines Gespräch und sie hat dann gesagt, ja, kennt ihr die Frau Bergstresser? Die führt Palliative Care für Kinder in Zürich. Und dann haben wir dann mit dieser Frau mal abgemacht und die ist uns wirklich total sympathisch, gerade schon. Es hat einfach Spaß mit ihr und mit ihr haben wir dann eben das abgemacht, wann wollen wir mit Mia, wenn so ein Fall halt eintritt, oder? Und dann haben wir auch für uns eigentlich entschieden, eben, dass wir das nicht wollen, haben alle Papiere ausgefüllt, wo eigentlich sollten rechten sein und dann ist mir da ist das Vivala gekommen und die haben gesagt, ja, unsere Arbeit haben erklärt, funktioniert nicht bei uns, das ginge nicht. In jedem Fall, es wird ein Notarzt geholt, die Mia werde reanimiert. Dann haben wir gesagt, ja nein. Und dann haben wir da der Frau Bergstresser gesagt und die hat gesagt, ja nein, das könnte nicht sein. Und sie setzt sich in der Schweiz total für Palliative Care für Kinder. Das ist ein riesen Tabuthema scheinbar. Und sie ist dann auch, sie haben wir da im grossen Kreis immer im Wahlen zusammengehockt. Ich weiss das, ein riesen Raum, gell?
Also es sind etwa 20 Leute gewesen. Wo haben wir uns zusammengesetzt?
Wegen
dem Fall.
Ich kann mir vorstellen. Ich kann ja nicht sein, dass wir die Ersten sind, wenn man dort war im Wahl und alle die Kinder gesehen hat und die Erwachsenen gesehen hat, ich gedacht, ich kann ja nicht sein, dass wir die Ersten sind, wo so ein Thema jetzt hier behandelt. Und dann, ja, jetzt schon die Frau Bergstresser ist dann für uns eingetreten und am Schluss hat es dann gleich geklappt. Ja.
Also, das heisst, wir dürfen auch sterben in den Wahlen. Jetzt, ich bin ja auch selber Geschäftsleiter von einer Institution und ich weiss, was das natürlich heisst. Oder? Wenn natürlich ein Kind in einer Organisation stirbt, was heisst denn das auch für die Organisation? Wie sieht denn die Trauerarbeit aus? Jetzt haben wir ja gesagt, Vivala, alles super gut. Oder? Und jetzt ist nur der Punkt. Hat sich denn die Organisation nachher nicht auch befreit gefühlt, sie kann das sterben? Oder hat das dann bedeutet, die Mitarbeiter müssen noch geschult werden, die müssen noch da ein Stück weit auch noch mit auf den Weg genommen werden. Kann man ja noch vorstellen, oder? Dass die Mitarbeiter auf dieser Wohngruppe nicht gerade einfach sich mit dem tun, haben, wenn jetzt mir tatsächlich in so eine Situation kommt und dann machen wir einfach nichts.
Also das hat man uns dann auch gesagt, dass das halt schwierig ist, eben weil der Grundsatz ein anderer ist. Wo aber die 20 Leute am Tisch gesessen sind, haben wir beide auch gegenüber allen ausgesprochen, dass es für uns okay ist, wenn wir halt bei ihnen sterben, weil wir wissen, sie sind in guten Händen. Und wir wünschten uns einfach, dass sie gut begleitet werden. Und ich glaube, es war sogar die Lisa, die nach dem Gespräch auf mich zukam und hat gesagt, jetzt, wo ich das von euch so gehört habe, ist es für mich okay. Aber wenn man da wahrscheinlich einfach mit auf den Weg bekommt, ja, man hat das für mich entschieden und das vielleicht von den Eltern eben nicht selber gehört, glaube ich, ist es noch viel schwieriger, denn da wirklich zu akzeptieren, dass das vielleicht die Eltern auch sagen. Also ich kann das wirklich durchaus verstehen und ich habe auch gesagt, wenn es Leute gibt, die dann nicht können und nicht wollen und dann halt, ich sage jetzt mal, das Prozedere würden gleich ins Laufen bringen, ich würde auch denen keinen Vorwurf machen, schlussendlich. Aber es war einfach unser Anliegen gewesen, dass wenn man gesagt hat, wenn sie wirklich dann noch müsste reanimiert werden und es gibt noch mehr, also schwere Komplikationen für sie, die sie noch im Leben weiter müsste tragen, dann haben sie gesagt, das könnten wir nicht akzeptieren. Also dann ist vorher halt der Fall, dass Mia oder ihren Körper gesagt hat, sorry, ich mag nicht mehr, es geht nicht mehr, darum gehe ich jetzt. Also das war auch der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, nicht um jeden Fall halt auch alles an ihr machen und ausprobieren, was noch geht, sondern einfach die Zeit, die sie da hat, so gut wie möglich für sie und für alle rundherum können zu gestalten. Das war so unser Wunsch.
Ist so das Loslassen kurz nach der Geburt schon in der Diagnose drin? Ich kann mir irgendwie vorstellen, oder? Bei der Erfahrung, gerade von so seltenen Krankheiten, ist so die Lebensdauer ja immer ein Teil von der diagnostischen Grösse. Also ihr habt schon gewusst, Mia wird nicht älter als 7.
Ja, nein, es hat geheißen, vielleicht wird sie 7, vielleicht kann sie auch 20 werden. Sie können das wirklich nicht einschätzen. Ja. Und wir sind halt, wir haben das besprochen und dann für uns gesagt, du, schau, ja, es ist so, sie wird gehen. Und es klingt jetzt ein bisschen krass, aber wir haben hier schon gesagt, lieber früher wie später und wir können uns nicht mehr um ihn kümmern. Mhm. Wenn wir nicht mehr mögen oder was auch immer. Und ja, schlussendlich ist halt das so rausgekommen. Ja, aber für mich hat es, es klingt jetzt nochmal blöd, aber für mich hat es halt so gepasst, wie es jetzt gekommen ist.
Mhm. Mhm. Jetzt ist ja Mia in einem Lebensraum gsi, der Vivala, eine professionelle Organisation, oder? Und wenn ich den Blog lese, auch, wo die Fachleute, die Mia betreut haben, das ist ja sehr ein herzlicher Beziehung gsi, wo die hatten. Oder? Also die haben die Mia gern gehabt und es ist mehr als einfach nur ein Kind gsi. Was ist denn so eine Erwartung auch gsi an die professionellen Leute, wo Ausbildungen machen oder Lehre machen oder HF oder FH machen und von solchen Organisationen schaffen? Da haben die dann bestimmte Erwartungen auch an die Fachleute gehabt, wo die Mia auch in der Verantwortung, oder? Übernommen haben und ein Stück weit auch Fürsorge und sich für die Interessen der Mia eingesetzt haben.
Ja, also ich glaube, wichtig war für mich, dass ich schon gespürt habe, es ist nicht einfach irgendjemand im Vivala, sondern sie mit ihren Themen hat mir ernst genommen und wahrgenommen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, eben, sie wird als persönlich wahrgenommen, nicht als Fall mit diesen Gebrechen und diesen Gebrechen und diesen Gebrechen. Auch wenn man dort war, hat man sonst mal etwas geschwätzt und nicht bloß, also man muss dann auf diesem Wochenende auf das schauen oder da ist noch wichtig, sondern es ist wirklich eigentlich immer ums Ganze gegangen, als hätte man auch vielleicht das Kind ins Kinderlager gebracht, sage ich jetzt mal, wo man einfach den Austausch gehabt hat über gute und schlechte Sachen, auch wenn man sie wieder geholt hat, hat man sich über gute und schlechte Sachen austauscht. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich habe immer das Gefühl, dass sie in den besten Händen ist. Wirklich immer. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Für mich ist die Situation, die paar Monate, wo sie in Vivala hat dürfen sein, für mich ein Glück gewesen, dass sie auch noch ein Kind geben können mit anderen Kindern. Und ja, so viele Sachen noch eigentlich in dieser kurzen Zeit dürfen erleben, die man ihr einfach sonst nicht erbieten können. Mhm.
Also glaub, so eine Organisation hat ihr auch so eine Form von einer Normalität.
Ich glaube es, ja.
Ermöglicht. Ja. Ja. Jetzt habt ihr im Blog steht ja auch unter dem Titel Reha. Und da hat mir schon auch sehr, sehr ein Stück weit angenommen und ich gefunden, oh, jetzt müsst ihr als Eltern entscheiden, was ist möglich. Oder? Und ihr habt ja dann auch noch so Auszüge aus diesen Vereinbarungen aufgeführt. Und das klingt ja schon sehr technisch. Oder das tönt ja schon sehr auch juristisch, oder wer übernimmt die Verantwortung? Und da ist es fast nicht mehr um mich gegangen. Habe ich das richtig interpretiert aus dem Blog raus? Oder ist das einfach so auch ein Darzeigen oder Darlegen gewesen, hey, das haben wir erlebt und da ist es um mich gegangen. Aber wir mussten kämpfen mit irgendwelchen Rahmenbedingungen, irgendwelchen Rechtsgrundsätzen.
Ich glaube, die Frau Bergstresser hat uns da recht viel abgenommen. Wir haben gesagt, was wir wollen, in unserem Sinn quasi und in unseren Worten. Und sie hat dann einfach da so zu Papier gebracht, dass sie dann auch schlussendlich verhebt. Wir haben dann auch mit unserem Kinderarzt haben wir eine Vorbeifahrung gehabt, dass wenn mir dann halt stirbt, dass wir zuerst ihm anrufen. Nicht, dass dann nachher eine Polizei und Notarzt und gleich noch auf den Platz kommt, sondern dass wir ihm anrufen und er dann schauen. Und er ist da sofort ganz einverstanden gewesen und ja, hat da zugesichert, dass er das so macht.
Mia durfte bei euch daheim gehen. Ja. Also sie ist nicht in der Vivala. Also auf der einen Seite kann man jetzt wie sagen, die Vivala ist von dem verschont geblieben. Mhm. Und Mia durfte bei euch. Ist bei euch auch, oder sind ihr dankbar gewesen in dem Moment, dass es bei euch, es war um die Weihnachtszeit 19 gewesen?
Es war gerade nach der Weihnachten. Zwischen Weihnachten und Silvester gsi, wo sie dann verstorben ist, zuhause. Und sie hat noch Weihnachten gefeiert im Vivala. Und sie ist ihr dann aber schlechter gegangen und dann hat man dann uns angerufen, weil sie gemerkt hat, irgendetwas ist nicht gut. Und wir haben eigentlich im ersten Moment, wo wir rausgefahren sind, haben wir gemeint, sie gehe schon. Also es war wirklich so, dass wir uns am Telefon gesagt haben, sie hätte kein gutes Gefühl. Sie sei auch nicht mehr so ansprechbar. Und ich weiss, wir sind in der Bette gekommen und wir haben uns eigentlich das erste Mal verabschiedet von ihr.
Das erste Mal verabschiedet.
Ja, wirklich, wie wir das Gefühl haben, jetzt ist sie so weit. Und ja, es ist noch komisch, da haben wir zwei, dreimal so Situationen. Wir haben dann entschieden, gut, wir nehmen sie heim. Haben dann mit der Verbergstresser auch nochmal abgeklärt, was müssen wir jetzt, wenn sie daheim ist. Ich habe gesagt, ich gehe nicht ins Spital mit ihr. Und dann haben wir dann eben den Kinderarzt plus sie die Abmachung gehabt, was wir auch für Medikamente dürfen, selber geben. Was ja auch nicht unbedingt so einfach ist, dass sie keine Schmerzen hat. Wir haben früher gesagt, sie darf einfach keine Schmerzen haben daheim. Dann hat man uns instruiert und dann, ich glaube, das ist irgendwie vom 20. an.
Ich habe gemeint, am 18. Dezember haben wir sie geholt im Vivala.
Oder am 18. Ja. Schon, ja.
Also nach der Weihnachtsfeier
nach auf der Wohngruppe. Nach der Weihnachtsfeier, genau.
Ja, genau. Ja. Am 18. heimgenommen und eben verstorben ist sie dann am 27.
Ja. Also hat sie die Weihnachtszeit bei euch verbringen.
Ja, wir haben schon das Gefühl gehabt, ja. Wir haben dann wie so eine Verabschiedungsrunde noch können machen können. Als Götti, Kollegen, die sie gehütet haben, Kolleginnen, die sie gehütet haben, die ganze Familie von mir und von ihr. Wo noch alle vorbeikommen sind und alle noch mir haben können Tschüss sagen. Und dann ja, ich habe schon das Gefühl, dass da wieder halt noch ein Loslassen war für sie dann schlussendlich. Ja. Mm. Aber es war lange Zeit.
Ja.
Wir haben uns 5-6 Mal gedacht, so, jetzt ist fertig.
Und ist immer noch da.
Und auf einmal, da im Vivala, anderthalb Stunden neben dem Mädchen gelegen und auf einmal lachen sie uns an. Dann denken wir ja, also, was so weit?
Ja, gut, es geht weiter.
Ja. 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 Ja, wir haben die Welt nicht mehr verstanden.
Ja. Ja.
Und dann hat man sie heimgenommen und sie heim ist weitergegangen. Eben. Noch ein paar Mal so, wo man dann gedacht hat, jetzt, da ist der letzte Atemzug gewesen. Und auf einmal ist einfach wieder gelaufen.
Ja, und am 27.12., gell, da habe ich richtig jetzt verstanden, hat sie gesagt, und jetzt ist es da gewesen.
Ja, der Beat hat noch Nachtschicht gehabt hier, und ist dann irgendwann am Morgen früh, bist du glaube ich ins Bett gekommen, oder?
Um 6 bin ich, glaube zu dir.
Ja, und dann heisst das, gut, komm, ich stehe auf, gehe zu ihr rüber. Und hat dann wirklich schon das Gefühl, ja, was auch nicht. Und hat sie dann zu mir genommen. Und ich glaube, eine halbe Stunde bin ich so da geguckt. Und dann habe ich aber, ist sie wirklich in der Zeit, wo sie bei mir am Arm gelegen ist, habe ich gemerkt, dass sie so ganz fein und immer wieder mal so ein bisschen fest geschnauft hat. Und irgendwann habe ich gesagt, es ist okay, du darfst echt gehen, es ist voll okay. Wir haben jetzt ja, alle Tschüss gesagt und du darfst loslassen. Und dann habe ich wirklich, also es klingt brutal, aber ich habe dann gespürt, wie sie geht in dem Moment. Und es war für mich okay gewesen. Es war wirklich okay gewesen. Ich habe sie wie schon nicht können heben, wo sie auf die Welt gekommen ist. Aber ich habe sie dürfen heben, wo sie gegangen ist. Und das ist für mich so, ja, es klingt krass, aber es hat gut getan, es hat unheimlich gut getan, dass ich bei dem letzten Moment dürfen dabei sein durfte.
Ja.
Auch wenn es so traurig war und ja. Aber es hat mir schlussendlich auch viel gebracht, auch wenn die Zeit, die paar Tage, die haben wirklich unheimlich anstrengend zering sind. Ich habe sogar den Ärzte mal angerufen und gesagt, es kann nicht sein, dass wir unserem Kind so zuschauen müssen und das Gefühl haben, es geht eigentlich gar nicht mehr und wir können ihre nicht noch irgendwie unterstützen und sagen, ja, wir müssen es nicht in die Länge ziehen, aber das ist scheinbar einfach auch nicht möglich. So wie es schlussendlich war, glaube ich, ist es für uns okay. Also wir konnten Tschüss sagen und sie hat die Heim dürfen gehen. Und ja, wir haben auch den Einfall eingebunden in die Situationen. Wir haben von Anfang an, er war 2 gewesen, aber gleich probiert zu erklären, was passiert. Und für ihn ist Sterben auch nicht so ein schwieriges Thema. Er hat jetzt auch gerade das Grosse verloren vor einem halben Jahr. Und für ihn ist, sie sind im Himmel und das gehört zu. Und für mich irgendwo auch ein Mehrwert, dass er da relativ früh gelernt hat, auch wenn es brutal ist. Und gleich ist es halt einfach ein Teil von unserem Leben.
Ihr würdet die Zeit mit der Mia nie vermissen wollen.
Nein.
Also mit allen Geschichten vom Sturm, vom ersten Sturm, oder wo irgendetwas, wir wissen nicht genau was, bis jetzt der Schluss, oder, wo wir sie noch haben können. Ihr würdet nie wollen auf das verzichten.
Nein, das gehört zu unserem Leben und es wird so bleiben. Ja. Und, ich sage mal, zum Glück vergiss ich die ganz schlimmen Situationen und die ganz strengen Momente vergiss ich eher. Du behaltest die schönen Sachen, behaltest viel mehr in Erinnerung. Kommen die noch wieder mal führen, wo wir darüber lachen können. Ja, wie das ganze Schicksal, das es auch noch mitgebracht hat.
Wenn ihr euch jetzt so zurückerinnert, das sind ja unglaubliche Geschichten. Also ich kann mir dann da noch aufschreiben, Spitalaufenthalt, Ärzte, Abklärung. Das kann man vorstellen. Es ist auch sehr zehrend. Was hat euch so gehabt, jetzt über die ganze Zeit, dass er auch jetzt könnte in dem Moment, jetzt im 2023 auch so, können das auch ein Stück weit transparent machen oder zugänglich machen?
Also ich glaube sicher, dass wir einen Anker haben, dass wir immer haben können darüber reden, über den Tod, über die Situation, und zwar offen und ehrlich und nicht, wie soll ich sagen, mir hat es ja schon überlegen, kann ich jetzt ihm sagen, also wenn Mia geht, dann ist das für mich okay. Oder wenn die Ärzte sagen, wir müssen noch da und da ausprobieren, vielleicht nützt es etwas, kann ich sagen, das will ich nicht für meine Tochter. Dass wir eigentlich den Austausch immer hatten und auch wir keine Tabu gegeben hat, um darüber zu reden.
Ja, wir haben auch immer die gleiche Meinung gehabt. Also manchmal haben wir nicht darüber reden und wir haben beides gleich gesagt.
Ja. Und also wir haben auch nicht müssen fetzen, das machen wir jetzt. Nein, und das probieren wir jetzt auch noch. Und jetzt gehen wir noch zu dem Therapeut und wir fliegen noch zu der Delfintherapie.
Genau.
Nicht einmal. Das hätten wir nicht müssen machen. Ja. Und das macht es halt so viel einfacher, wenn die Probleme dann nicht auch noch hast. Ja?
Ja. Ja.
Und dann hat wirklich das ganze Umfeld, das wir kennt. Erstens, dass wir in der Schweiz sind. Ich meine, wir haben von der Unterstützung her finanziell, also da in anderen Ländern, da könntest du das gar nicht machen. Vergiss das.
Ja. Ja.
Und eben unser Umfeld, unser Verein, wo uns, dann bist du ins Training gekommen. Das war mir kein Thema gewesen. Du hast können trainieren, hast können zu Hause lassen. Und nachher, ja, bist du halt wieder heim. Und dann, wenn du halt am Morgen um 4 Uhr, weiss, im Ziegel gehst und heimgekommen bist und das Kind halt noch gebrüllt hat, hast du halt in das Bett und neben mir hinlegen. Aber, ja.
Ja. Jetzt steht ja auch in deinem Blog, wo ihr schreibt, es ging auch darum, in dem Blog auch ein bisschen aufzuklären, oder? Und Eltern auch Mut zu machen, wo Kinder haben, die jetzt halt wirklich vielleicht mit einer Behinderung oder mit einer Krankheit betroffen sind. Was würdet ihr jetzt so als Abschluss jetzt auch von dem Podcast sagen, was ist wichtig, wenn so eine Situation eintritt? Was wäre so die Essenz jetzt aus eurer Erfahrung und aus eurem Leben?
Also ich würde sagen, die Offenheit gegenüber der Umwelt.
Das heisst genau.
Dass wir eigentlich von Anfang an wirklich offen waren, dass wir selber nicht so genau wissen, was alles bedeutet. Wir sind offen gewesen mit, was kann man mit mir, was kann man nicht mit mir. Wir sind offen gewesen, es muss niemand kommen, es muss sich niemand unter Druck gesetzt fühlen, dass er uns muss unterstützen muss. Sondern die wollen, ja, sind offen, um sie kennenzulernen. Hätten wir uns nicht so offen mit dem über den Blog vielleicht auch gegen aussen geäussert, hätte es viele Leute gehabt, die vielleicht dann auch nicht die Chance gesehen hätten, um auch den Schritt auf uns zu machen. Aber wenn man, ich sage, offen zeigt, man kann uns auch alles fragen, das ist der Fall. Also wenn man die Antwort nicht scheut, kann man uns wirklich auch bezüglich mir alles fragen. Und mir ist auch im Geschäft zum Beispiel wichtig gewesen, dass sie es wissen. Dass man vielleicht aber in gewissen Situationen auch ein Verständnis hat, wie man halt eben nicht mehr überall dabei sein kann. Aber ich glaube wirklich, so die Offenheit hat uns das Leben sehr vereinfacht. Indem das alle ein bisschen Bescheid gewusst haben und ich auch nicht mich unter Druck gesetzt gefühlt habe, soll ich es jetzt dem erzählen oder soll ich es nicht erzählen. Sondern ich eigentlich gewusst, wenn sie wissen wollen, sind sie lesen. Und dann macht es vielleicht auch den Leuten draussen einfacher, um auf uns zuzukommen, wenn sie Bescheid wissen.
Also wir werden deinen Blog, wenn es richtig, wenn es für euch gut ist, auch in die Shownotes hinterlegen. Also da könnt ihr anschauen. Das ist ein ganz toller Blog. Oder? Das ist sehr, sehr auch auf den Punkt gebracht. Also die Texte und die paar Bilder drin. Da merkt man einfach, Mia ist wirklich eine Persönlichkeit. Oder? Also man sieht es wirklich an. Also es ist wirklich jemand, der auch einem abholt mit ihrer Persönlichkeit. So, als Abschluss von dem Podcast, so wie noch die Frage, wenn man jetzt so einen Spannungsbogen über die ganze Zeit mit der Mia zieht, gibt es irgendetwas, wo ihr würdet sagen, das wäre noch nötig für Eltern mit beeinträchtigten Kindern oder mit Kindern, die jetzt von der Geburt an in einer solchen Situation. Gibt es etwas, wo ihr würdet sagen, das wäre wichtig, da tut Not oder da wäre jetzt wirklich noch etwas, was man müsste entwickeln, was man müsste mitdenken.
Ja, also ich glaube, es gibt ja die KMSK, Vereinigung für Kinder mit seltenen Krankheiten. Die probiert schon relativ viel abzuholen und Informationen gebündelt genauso Familien zur Verfügung zu stellen. Weil was das Problem ist, wenn du betroffen bist als Familie, du bist im Spital, du wirst mit jedem einzelnen Thema vom Spezialist bombardiert. Und es gibt niemanden, der dich durch den Dschungel mit Informationen ein bisschen leitet und sagt, wir stehen mal zusammen einen Schritt zurück und schauen von aussen, was für Möglichkeiten haben wir. Sondern man springt immer gerade, jetzt ist da präsent, jetzt kommen wir zum Nächsten, wir kommen zum Nächsten. Und über Flyer, die man dann selber lesen muss, merkt man dann vielleicht, ah, da wäre vielleicht auch noch ein Weg, wo man noch einschlagen könnte. Und man hat uns dann auch einfach das Kärtchen von einer Psychologin in die Hand gedrückt, gell, wo man sich melden könnte. Statt einer Psychologin hätte ich lieber jemanden gehabt, der sagt, also ich kann euch aufzeigen, was alles so gibt. Und jetzt suchen wir für euch vielleicht den Weg, wo euch am besten unterstützen würde, um die einzelnen Schritte, die notwendig sind, da hört bei einer IV-Anmeldung auf oder fängt an, wie kommt man überhaupt in eine Spielgruppe oder irgendetwas. Ich glaube, das ist das, was uns gefällt. Wir haben uns immer vom einen zum anderen gegangelt, dass es irgendwie im Spital jemanden gibt, der sagt, ich bin keine Fachspezialistin, aber ich weiss ein bisschen, wo man könnte, welche Unterstützung holen, wenn ihr das braucht. Wo das vielleicht ein bisschen zusammengefasst könnte aufzeigen, hätte einiges am Anfang ein bisschen vereinfacht.
Okay. Ich habe im Unterricht diskutieren wir oftmals mit Studierenden, wie viel Nähe ist erlaubt, wie viel Nähe ist legitim. Also, weil sie sagt, ich habe ja einen professionellen Auftrag, ich bin angestellt, jetzt zum Beispiel von der Vivala, und Mia ist ja nicht ein Mensch, der in einer unmittelbaren, privaten Situation bei mir ist. Und wenn ich aber die Fotos anschaue, die Betreuerinnen und Betreuer haben sie ja wirklich auch in einer unglaublichen Körperlichkeit. Und für sie ist das einfach, das gehört dazu. Das ist ein Teil von der Betreuung. Wie stehen denn jetzt ihr als Eltern dazu, wenn fremde Menschen Kinder, also sagen dann, nein, das muss sein, sonst verdursten die emotional und das gehört ein Stück weit dazu. Oder sind da einfach sagen, ja, das ist unser Kind und nur wir haben die Nähe und würden wir jetzt einfach, oder? Mhm. Weil es auch einen Zusammenhang hat, jetzt auch mit der Ausbildung, mit meinem Studium, wenn es gerade um soziale Arbeit, Sozialpädagogik geht.
Gerade bei einem Kind finde ich es sehr wichtig, dass die Nähe auch ist. Das ist auch, Nathalie hat sie geheißen, gell, vom Vivala, wo gemerkt hast, sie hat mich auch wirklich gern und eben hat sie viel Bäbelet, sag jetzt mal, und gehebt und mit der Seich gemacht. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, dass die Nähe und die Bindung halt auch da ist. Ich glaube auch, gerade Mia ist jemand gsi, wo da geschätzt hat, die Nähe. Und gerade wenn sie jemanden kennt hat und der mit der Seich gemacht hat, dann ist der wie ein anderes Mädchen gewesen, gell, wenn sie gestrahlt hat und giggelt hat. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Dass man so eine Beziehung aufbauen kann. Und ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, das stört für mich. Mhm. Im Gegenteil, ich habe gewusst, Mia ist wie geliebt dort und sie ist gut aufgehoben.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, gerade für Kinder sowieso, dass da etwas ist, wo wichtig ist. Auch die Körperlichkeit, wenn die Leute das gerne würden machen, denke ich, das ist sicher auch unterschiedlich. Aber jetzt für Mia ist da auch, glaube ich, der Knackpunkt war, dass sie ihr dann so dort gut gefallen hat und sie dort konnte aufblühen, dass man das mit ihr so gemacht hat und sie auch so behandelt hat und ihr die Nähe geschenkt hat.
Ich glaube, das ist genau das Schlusswort, das wir gebraucht haben. Wir haben uns unglaublich auch tolle Momente geschenkt. Also auch, ich habe ja gesagt, Mia ist da während dieser ganzen Zeit. Evi, Beat, danke vielmals, dass ihr da gewesen seid, dass ihr uns auch Mia vorgestellt habt, dass ihr auch den Weg mit der Mia uns können so auch greifbar machen konnte. Ich wünsche euch mit dem IV alles Gute. Spannende Geschichte. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in der Vivala am Tag der offenen Tür oder wenn es irgendetwas dort eröffnet. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid.
Danke auch.
Wenn ihr irgendwo Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt auf den Podcast, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.